kurz möchte ich auch noch mal eine kleine Wiederholung geben, dass wir, wenn wir den Galaterbrief lesen, den lesen wir ja schon eine Zeit lang, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, um was geht es denn hier eigentlich. Der Galaterbrief wurde ja mit einer Absicht geschrieben. Paulus hat hier eine sehr große Not gesehen. In diesem Brief zeigt er, dass es eine große Gefahr gibt, nämlich eine Gefahr, dass das, was Gott geoffenbart hat, dass es verändert wird. Dass es, wenn du so willst, niedrig gemacht wird. Er beginnt im Brief Kapitel 1, Vers 6 und 7. Da spricht er die Galater an und sagt zu ihnen, ich bewundere mich, dass ihr euch so schnell abwendet von dem, der euch berufen hat, in der Gnade Christi hin zu einem anderen Evangelium. Das kein anderes Evangelium ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium Christi entstellen wollen. Der Paulus, dieser Brief geht ums Evangelium Christi. Er möchte einfach Paulus hier nochmal klarstellen, was ist das Evangelium Christi? Und er zeigt auch auf, was ist es nicht. Weil der Feind, er möchte alle Zeit das Evangelium Christi entstellen. Gott gibt uns ein Evangelium und das bedeutet ja übersetzt eine gute Botschaft. Wir hören die beste Botschaft überhaupt. Und der Feind möchte immer diese gute, beste Botschaft irgendwie verändern. Und deswegen ist dieser Brief da. Er soll Klarheit schaffen. Er soll bewahren. Er soll retten. Und es ist nötig, weil in Kapitel 2, Vers 4, da begründet auch Paulus, warum das so ist. Er sagt, was aber die heimlich eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszukundschaften, damit sie uns in Sklaverei brächten. Wir sehen an dem Vers, über den haben wir gesprochen, es gibt falsche Brüder. Oder ich möchte heute Morgen ein bisschen netter formulieren, unklare Brüder. Vielleicht sind sie falsch, vielleicht sind sie auch nur unklar. Es ist nicht immer nur, dass es keine Brüder sind, und falsche Brüder hört sich ja an, wie wenn sie gar nicht gerettet werden. Aber manchmal sind wir auch konfrontiert mit unklaren Brüdern. Die sind schon Brüder, aber man ist nicht immer klar. Man ist nicht immer klar, was das Evangelium bedeutet. Man ist nicht immer klar, was eigentlich Gott vorhat. Ich weiß noch gut, als wir diese Stühle hier bekommen haben, da hat ein Fahrer, der hat sie uns gebracht. Und wir waren froh, das war echt toll. Wir haben festgestellt, der ist auch gläubig. Das war auch ein Bruder. Er war aber unklar. Warum? Als wir uns dann unterhalten haben, haben wir festgestellt, er war sehr unklar, was die Taufe anbelangt. Er war überzeugt, wir brauchen die Taufe nicht. Und auch er hat damit eigentlich Unklarheit hervorgebracht. Ich meine, wir waren sehr klar, das hat uns jetzt nichts ausgemacht, dass er unklar war. Aber wenn du nicht gefestigt bist und da ist jemand und erzählt dir, Taufe ist doch gar nicht nötig, brauchen wir doch alles nicht, ist doch überhaupt nur irgendwas, dann geht es sehr schnell, kann es passieren, dass du auch unklar wirst. Und deswegen brauchen wir immer wieder das Wort, um klar zu bleiben. Und was wir am Donnerstag auch gesehen haben, wir waren ja einige Brüder und Schwestern hier, Geschwister, es war schön zu sehen, wir haben alle gemeinsam das Wort gelesen in Joshua und wir haben gesehen, wir haben so viel, hat uns der Herr offenbaren können. Weil wir alle uns geübt haben, auf die Stimme des Herrn zu hören und zu sehen, was redet der Herr. Ja, Klarheit ist wichtig und Unklarheit ist immer schlecht. Deswegen müssen wir klar werden. Und Paulus ist es ein Anliegen, uns auch klar zu machen. Wenn immer ein falscher oder ein unklarer Bruder kommt, wir müssen sehen, um was geht's. Und ein wichtiger Punkt, jetzt sind wir schon in Kapitel 3, der zentrale Punkt in Kapitel 3 oder einer der zentralen Punkte ist Vers 26, denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Sie wollten ihm weismachen, sie sind nicht gläubig. Sie wollten diese falschen oder unklaren Brüder, sie wollten den Galatern weismachen, sie brauchen noch was, um ein Sohn Gottes zu werden. Sie brauchen noch was, um Gott wohlgefällig zu sein. Und diesem Irrtum setzt Paulus ganz klar diesen Vers entgegen. Er sagt, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben. Du wirst nicht Sohn Gottes, indem du auf der Erde geboren wirst, weil deine Mutter vielleicht gläubig ist. Ja, du wirst nicht gläubig, du wirst kein Sohn Gottes, weil du bestimmte Rituale befolgst. Du wirst nicht Sohn Gottes, weil deine Eltern dich beschnitten haben. Du wirst Sohn Gottes durch den Glauben. Und da können deine Eltern tun und lassen, was sie wollen. Sie können eigentlich dich zwar ein bisschen fördern, sie können dir helfen, aber die Entscheidung, ob sie es werden, das liegt immer bei dir selber. Und das war wichtig für den Paulus und es ist auch wichtig, immer wieder für uns das zu sehen, wir sind Söhne Gottes. Und zwar durch den Glauben. Gott hat es uns geschenkt. Es ist ein Angebot. Ja, wir haben es angenommen, dieses Angebot, aber sonst konnten wir nicht viel tun. Wir konnten es nur annehmen. Lob den Herrn. Jetzt sind wir schon in Kapitel 5. 5, Vers 9. Jetzt wird es spannend. Das Problem an den Lehrern, das Problem an den falschen Brüdern ist, dass sie Dinge bringen, die vielleicht nicht so schlimm erscheinen. Sie erscheinen manchmal so ein bisschen wie, naja, kommt doch nicht drauf an. Aber sie haben eine Eigenschaft, wie hier in diesem Vers 9 beschrieben, alles was nicht der Wahrheit entspricht, entspricht was? Wenn es nicht der Wahrheit ist? Entspricht es der Lüge, genau. Und die Lüge, die hat eine Eigenschaft, ist interessant. Die Eigenschaft ist, sie wird verglichen hier in dem Vers mit Sauerteig. Sie kann sich vermehren. Sie dringt durch, weißt du? Du hast hier, also Paulus sagt zu ihnen, dieser einfache Vers, weißt du, der aber so zentral ist, er sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Weißt du, du könntest sagen, naja, es geht hier ja scheinbar am Anfang nur drum, Beschneidung oder nicht Beschneidung. Das kannst du diskutieren. Ich könnte euch medizinisch den Vorteil der Beschneidung darstellen. Es gibt tatsächlich einen Vorteil, und dann sagen wir, machen wir halt Beschneidung, haben wir ja keinen Fehler. Aber es wäre wie ein bisschen Sauerteig. Weißt du, du nimmst die Wahrheit des Evangeliums, machst ein bisschen Sauerteig, aber es wird mehr. Es beginnt bei dem Kleinen und am Schluss ist der ganze Teig durchsäuert. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir immer alle Zeit uns vor dem Herrn, wenn du so willst, fragen, Herr, gibt es wieder Sauerteig? Hat sich was Falsches eingestellt oder eingeschlichen? Hat der Feind wieder was hineingebracht? Und dann gilt immer wieder der Vers, der schon im Alten Testament steht, da heißt es, fegt den alten Sauerteig aus. Es ist immer wichtig, es kommt immer wieder Sauerteig, kann ich euch versprechen, aber es geht darum, dass wir immer wieder ausfegen. Immer wieder, wenn der Feind was reingebracht hat, müssen wir es immer wieder sehen und ausfegen, damit es sich nicht vermehrt. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich Wandel durch den Geist. Zuerst mal die Frage, also eine rhetorische Frage, ich beantworte es selber, keine Sorge. Was bedeutet es, im Geist zu wandeln? Ja, das ist doch manchmal so einfach, gar nicht. Das wollen wir heute Morgen ganz praktisch mal anschauen. Und ich will es mal auch, wir machen ja immer gerne Skizzen, mache ich auch mal eine. Und da sie einfach ist, kann ich sie auch machen. Nämlich drei Kreise kriege ich auch hin. Ich habe ziemlich vorausgesetzt, dass das Teil geht.
Ich glaube, das müssen wir entweder, weiß nicht, ob man das erfrischen kann, auffrischen, oder ob man es wegschmeißen muss, das Grün.
Wir kennen ja die berühmten drei Kreise.
Das muss man auch auffrischen.
Andi, der kennt schon die drei Kreise, die sind jetzt schon langsam.
Gell? Oh, ist ja warm da drin. Ich weiß gar nicht, Tisch, ne? Ich muss gerade kurz das Ding da ausziehen.
Weder liegt es am Malen oder ich weiß nicht, was ich war. Wenn man jetzt diese drei Kreise anschaut, dann gibt es hier drei Bereiche und wir haben hier den Geist. Und das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Und wir haben hier die Seele. Ja. Und wir haben von mir aus hier das Fleisch, der Leib. Und das Interessante ist, immer Die Bibel spricht einmal davon, dass wir in Fleisch wandeln. Habt ihr schon mal gelesen? Da gibt es Verse, die sagen, wir sollen nicht in Fleisch wandeln. Mhm. Und dann gibt es Verse, die sagen, wir sollen nicht in Geist wandeln. Gibt es auch noch solche, die sagen, wir sollen nicht in der Seele wandeln?
Wir sollen nicht im Geist wandeln?
Es gibt Verse, die sagen, wir sollen im Geist wandeln. Okay. Es gibt Verse, wir sollen im Fleisch. Ich wollte sagen, wir sollen nicht im Fleisch wandeln. Genau. Gibt es auch Verse, wir sollen in der Seele wandeln? Komischerweise nicht, gell? Das zeigt, im Grunde genommen haben wir nur zwei Bereiche, in denen wir wandeln können. Entweder ist es das Fleisch, das mit der Seele verbunden ist, oder es ist der Geist, der mit der Seele verbunden ist. Mhm. Weil die Seele brauchen wir immer. Die Seele hat was mit meiner Person zu tun. Ja? Also wie kann ich ohne meine Person irgendwo wandeln? Vielleicht Schlafwandler, ja, der kann das. Aber normalerweise entweder wandeln wir durch den Geist oder wir wandeln durch das Fleisch. Und wo wir wandeln, ein einfaches Kriterium, wo du wandelst, ist, wer regiert dich? Wer herrscht? Wer hat das Sagen? Wir sind ja keine Roboter. Keine Softwareprogramme, die irgendwas abspulen, sondern wir sind Menschen, die haben einen Willen. Wir haben ein Gefühl, wir haben einen Verstand. Und wir können den Willen, das Gefühl, den Verstand, den können wir mit jemandem, sage ich mal, verbinden. Wir können es mit dem Fleisch verbinden oder wir können es mit dem Geist verbinden. Es kommt immer darauf an, wer regiert. Das ist eigentlich der Punkt. Wenn der Geist regiert, dann sind wir im Geist, weil er herrscht. Wenn das Fleisch regiert, dann sind wir im Fleisch. Das heißt, es ist abhängig, wer herrscht. Ja, letztes Mal haben wir ja schon gezeigt, der Geist im Geist ist nicht eine Lehre, sondern wer ist da drin? Haben wir gesehen, ja?
Eine Person.
Da ist eine Person drin. Da ist Jesus Christus, ja. Er möchte regieren. Er möchte herrschen. Im Fleisch ist er auch eine Person. Gell, das ist seine Natur. Da heißt, im Fleisch wohnt nichts Gutes. Da ist das Wesen und die Natur des Teufels. Deswegen kann Jesus auch in der einen oder anderen Situation sogar zu seinen Jüngern sagen, geh hinter mich, Satan. Es hängt immer darauf an, welcher Bereich regiert. Aber es ist nicht ein Bereich, sondern es ist immer eine Person dahinter. So ein Bereich ist so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen unpersönlich. Aber es ist immer eine Person. Hinter dem Fleisch steckt eine Person und hinter dem Geist steckt auch eine Person. Und das heißt, wandeln im Geist hat immer damit zu tun, dass ich mit welcher Person wandle ich? Wer regiert mich? Wer darf mir sagen, was ich tue? Und jetzt komme ich zu heute und das finde ich eigentlich beeindruckend. Vielleicht stehe ich hier, jetzt habe ich niemand im Rücken. Wenn wir diese Verse anschauen ab Vers 5, wo wir gelesen haben, 15, da fängt er doch mit einem komischen Vers an. Er sagt, wenn ihr aber einander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Irgendwie, warum schreibt er denn so einen Vers auf einmal?
Keine Ahnung.
Gell, das kann man sich doch. Also, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wieso schreibt Paulus auf einmal so einen Vers mit Nein? Und es ist eigentlich nicht so schwer. Wenn du die Situation hier anschaust unter den Galatern, dann seht ihr, es sind hier Leute da, die wirklich Unsinn erzählen. Und was bewirken diese Leute? Sie bewirken ein Durcheinander. Und sie bewirken, wenn du so willst, mindestens mal die Entstehung von zwei Gruppen. Da entstehen manche, die sagen, wir sind aber für die Wahrheit. Und die anderen sagen, wir sind auch für die Wahrheit. Beide sind für die Wahrheit, nur sehen sie es anders, ja. Die einen sind für die Beschneidung und fürs Gesetz, ohne es zu wissen. Und die anderen sind für das Evangelium, hoffe ich. Das war das Evangelium, das Paulus meint. Und wenn so eine Situation ist, Wenn verschiedene Dinge da sind, verschiedene Meinungen, die können manchmal auch gleich sein. Manchmal gibt es auch verschiedene Meinungen in der Ehe. Meinungsverschiedenheiten. Kennen wir das?
Ja.
Ja? Wenn so Meinungsverschiedenheiten hervorkommen, was gibt es dann manchmal? Gibt es manchmal Beißen und Fressen, oder?
Oh,
so schlimm. Ah. Manchmal weniger beißen und manchmal mehr beißen, manchmal weniger. Ja, immer wenn Schwierigkeiten da sind, ist dieser Vers gar nicht so weit weg. Wenn er aber einander beißt und fresst, seht zu, dass er nicht voneinander verzehrt werdet. Manchmal sind die Meinungsverschiedenheiten in der Ehe so groß, dass sie sogar auseinandergeht. Mhm. Ja, es kommt zur Scheidung. Und wie es in der Ehe ist, ist leider auch im Gemeindeleben oder unter den Gläubigen. Manchmal ist man so verschieden in seiner Meinung, beharrt so stark auf seine Richtung, dass es am Ende sogar zu einer Trennung kommt. Mhm. Weißt, am Anfang ist es nur beißen und fressen oder vielleicht nur ein bisschen reden, dann wird es beißen und fressen und am Schluss hast du keinen Weg mehr. Und in so eine Situation kommt jetzt Vers 16. Ja, Paulus holt ja die Verse nicht aus dem Nichts, ja? Warum bringt er jetzt diesen Vers? Er sagt, ich sage aber, wandel durch den Geist. So werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Weil das, was hier in 15 passiert, da geht es nicht nur darum, wer für die Wahrheit ist und wer nicht für die Wahrheit ist, sondern hier hat der Feind ein Stück weit Raum gewonnen. Immer wenn es um Diskussionen geht, immer wenn es um Unklarheit geht, immer wenn es darum geht, vielleicht auch die Wahrheit richtig darzustellen, kommt auch gleich der Feind und will Unruhe bringen. Und er will uns, obwohl wir für die Wahrheit stehen, ins Fleisch bringen. Wir sind so für die Wahrheit, wir sind alle so geistlich, aber dann kommt so eine Situation der Unklarheit. Und am Schluss, weißt du, was am Schluss ist? Wenn es ganz schlecht läuft, sind beide Parteien im Fleisch. Wenn es ganz übel läuft, und das passiert nicht selten, dann diskutieren zwei im Fleisch über Geist. Nur leider, der Geist ist nicht da, nur in der Theorie. Und wenn es ganz hart kommt, gehen sie sogar noch auseinander und haben jeder ein blaues Auge. Alles schon erlebt, ja. Ich aber sage, wandel durch den Geist. Und Paulus sagt, wenn du in so eine Situation reinkommst, muss nicht so schlimm sein. Es sei denn, du brauchst den Geist. Natürlich brauchen wir ihn immer, aber ich sage euch, in solchen Situationen brauchst du ihn noch mehr. Du brauchst ihn noch mehr und es zeigt dir auch, ob du im Geist bist oder nicht. In Situationen der Schwierigkeiten, in Situationen, wo du angefechtet wirst, da zeigst du, wo du dich bewegst. Da zeigst du, was dein wahrer, sag ich mal, Charakter ist. Wir haben es ja heute Morgen beim Josef gesehen. Josef zeigt, trotz all der Schwierigkeiten, trotz all der Nöte, die er durchgemacht hat, er bleibt trotzdem dem Herrn treu. Wie hättest du das prüfen können, weißt? Wie kannst du prüfen, ob jemand dem Herrn treu ist? Wie kann der Herr prüfen, ob wir ihm treu sind? Meistens dadurch, dass er uns in Schwierigkeiten bringt. Meistens dadurch, dass er uns Situationen aussetzt, mit denen wir nicht rechnen. Der Petrus, der Herr sagt, wir haben heute Morgen ein Lied gesungen. Da hieß es, da ging es so richtig um Leiden und um die Bereitschaft, mit ihm zu kämpfen. Und mit ihm zu leiden. Wisst ihr noch, welches das war? Dringend eins von den Anfängen. Und wo ich das gesungen habe, habe ich gedacht, das singen wir da so überzeugt. Da musste ich an den Petrus denken. Als der Herr ihm erzählt hat, dass er leiden muss, was war die Antwort von Petrus? Jetzt kommt es keine rhetorische Frage. Was sagt der Petrus?
Ja, klar.
Ich leide mit. Wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. War doch voll Überzeugung, oder? Und dann kam die Situation und der Erste, der weggesprungen ist, war Petrus. Vielleicht nicht der Erste, aber er ist jedenfalls weggesprungen. Und es zeigt, hier in der Situation wurde offenbar, er war in diesem Moment nicht im Geist. Er war in seiner Angst, in seiner Not, er war irgendwo, aber nicht im Geist. Er war nicht beim Herrn. Er hat den Herrn verlassen. Er hat ihn verlassen. Und das ist das Problem. Der Herr sagt, wandelt im Geist, das heißt, wandelt mit mir. Bleibt bei mir. durchlebt jetzt diese Situation mit mir. Es gibt einen anderen Vers, der im Grunde genommen in ähnlicher Weise sagt, in Johannes 15 sagt der Herr, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, bleibt in mir. Das beschreibt eigentlich den Geist, weißt? Bleib bei mir, dann seid ihr im Geist, weil ich bin im Geist. Wenn ihr nicht mehr bei mir seid, seid ihr nicht mehr im Geist. Wenn immer wir beim Herrn sind, sind wir im Geist. Wenn wir nicht beim Herrn sind, müssen wir nicht mehr im Geist sein. Ja? Weil der Herr ist der Geist. Und Situationen sind uns gegeben, Schwierigkeiten sind uns gegeben, um auch zu offenbaren, dass wir den Geist brauchen. Ich hatte mir, als wir jung waren, Claudi und ich, da sind wir in einigen Bibelkreisen gewesen, einfach um die Geschwister kennenzulernen, wir hatten auch Zeit. Und wir waren in einem evangelischen Bibelkreis, der wirklich, wo auch echte Gläubige drin waren, muss man schon sagen. Und das Tolle war, also für mich, nein, nicht toll, aber die waren immer so honigsüß. Die waren wirklich honigsüß. Also weißt du, die haben sich begegnet, ja hallo, und weißt du, so richtig, wie es mir nicht liegt, ja. Also so ganz freundlich und immer umarmt und also weißt du, in einer Weise, wo ich sagen muss, war nicht mein Fall, aber der hat super gefallen. Bis an einem Tag es dann ein Problem gab. Da hat dann irgendein Bruder was gesagt und dann, jetzt langs mal, jetzt muss ich mal was sagen. Und dann ging das Ding hoch. Wie eine kleine Bombe. Was? Mit dem Ergebnis, dass bestimmte Personen diesen Kreis verlassen haben und nie mehr zurückkamen. Dann habe ich immer gedacht, jetzt ist offenbar gemacht. Jetzt ist da, jetzt ist offenbar gemacht, ob sie im Geist wandeln oder nicht. Ob diese Liebe wirklich aus dem Herrn heraus war, in Gemeinschaft mit dem Herrn, oder ob es von ihnen war. Es war nicht so schlimm. Na, Meinungsverschiedenheiten, so wie bei den Galater. Die hatten verschiedene Meinungen, das war alles. Aber es hat dazu geführt, ich rede nicht mehr mit denen. Und der, wo das gesagt hat, war der Älteste im Kreis. Der Pastor selber, pensioniert. Der war dann so stinkig, dass er gesagt hat, ich komme nicht mehr. Dann brauchen wir uns nicht fragen. Ja. Okay, ich sage aber, wandel durch den Geist. Und dann sagt er, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die zwei hier. Der Geist, Christus in unserem Geist und der Teufel oder Satan in unserem Fleisch. Sie möchten eigentlich die Seele. Sie möchten Regierung. Und dieser, und das ist immer unser Kampf. Und in allen Situationen haben wir immer wieder neu die Entscheidung, wer darf regieren. Ja? Manchmal, wenn es ganz schnell geht, ich weiß selber von mir selber, am schnellsten scheint immer das Fleisch zu sein. Das ist irgendwie ein bisschen schneller. Aber, lob den Herrn, der Geist gibt nicht auf. Mag das Fleisch auch oft schneller sein, aber der Geist ist trotzdem stärker. Mag manchmal am Anfang es in uns kochen, aber der Geist ist der, der uns rettet. Und wenn ihr aber von dem Geist geführt werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz ist der Fluch, das Gesetz hat mit dem Fleisch zu tun. Ich bin ja eigentlich schon fast fertig, ist eh schon spät. Aber das, ich wollte euch nur noch mal einen Blick geben. Die Lupe hat mir nämlich den Vers heute Morgen auch gebracht, und der passt genau in die gleiche Situation. Römer 12, Vers 11, hat sie heute Morgen nämlich vorgelesen. In Römer 12, Vers 11 steht nämlich auch ein wunderbarer Vers. Ja, lest mal vor. Könnt ihr alle lesen. Römer 12, Vers 11.
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn als Sklaven.
Amen. Wisst ihr, sowohl dieser Vers als auch der andere hier, Wandel durch den Geist, sind ja beliebte und bekannte Verse im Gemeindeleben. Und wir zitieren sie auch immer gern. Aber beide Verse stehen im Zusammenhang mit Schwierigkeiten mit Geschwistern. Stehen im Zusammenhang mit Situationen, wo es nicht so angenehm ist. Hier in Römer 12 ist die gleiche Situation. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und dann steigt, seid freudig, in Hoffnung, ausdauernd, in Trübsal. Nehmt euch der Nöte an, seid gleichgesinnt, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Das schätze ich. Der Herr macht es nicht so komisch abgehoben, ja? In den alltäglichen Situationen mit anderen Menschen, mit den Geschwistern.
Das ist die Frucht des Geistes.
Dort ruft er uns immer wieder auf, wandelt den Geist. Mhm. Ergreift den Geist. Weißt, dort kommt wirklich geistige, sage ich mal, Geistlichkeit zum Ausdruck. Mhm. Nicht wie wir in der Versammlung sitzen, wie wir die Bibel lesen oder ein Lied singen oder irgendeinen Vers zitieren. Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck, wie der Geist in uns wirkt, sondern wie wir in diesen Situationen umgehen können. Wer regiert in diesen Situationen? Ja.